Deutschlandfunk. Der Tag.
Endlich, sie reden wieder miteinander. Nach wochenlanger Verstimmung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefoniert. Wie es dazu kam und ob sich da jetzt wirklich etwas entkrampft im Verhältnis zwischen Kiew und Berlin, erfahren wir gleich. Unser zweites Thema hat ebenfalls zumindest mittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Es geht um den Ausbau von sogenannten LNG-Terminals in Deutschland. Die Ampelkoalition versucht bekanntermaßen in Rekordzeit unabhängig zu werden von russischem Gas. Und das Zauberwort dabei heißt Flüssigerdgas, eben auch LNG genannt, auf Englisch Liquefied Natural Gas. Dafür steht diese Abkürzung. Mehrere Importterminals sollen in Norddeutschland dafür gebaut werden. Und an diesem Donnerstag war Wirtschaftsminister Robert Habeck vor Ort in Wilhelmshaven, um gleich mehrere Pachtverträge zu unterzeichnen. Es gibt allerdings auch reichlich Kritik an diesen LNG-Terminals. Warum? Das besprechen wir gleich. Außerdem erzählt uns unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer, warum die Kommunal- und Regionalwahlen im Vereinigten Königreich, besonders in Nordirland, heute auch für Boris Johnson bedeutsam sind. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Kurz nach 14 Uhr gab es heute die ersten Eilmeldungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky telefoniert. So wurde es von einer Sprecherin aus dem Bellevue bestätigt. Das ist insofern brisant, als bekanntermaßen ja der Bundespräsident ausgeladen wurde. Kurz bevor, sehr knapp bevor er nach Kiew reisen wollte, vor wenigen Wochen. Ich kann jetzt sprechen mit Stefan Detjen in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Stefan, wie kam es jetzt auf einmal zu diesem Telefonat?
Ja, so genau können wir das im Augenblick noch nicht rekonstruieren, wer da wen jetzt angerufen hat. Aber es ist natürlich klar, das ist ein Versuch gewesen, jetzt dieses schwere Zerwürfnis beizulegen, das wir gesehen haben seit der ungewöhnlichen und provozierenden Ausladung des Bundespräsidenten bei seinem Versuch nach Kiew zu reisen. Nach dem, was wir wissen, hat es seitdem mehrere Versuche gegeben, des Bundespräsidenten mit Zelensky in Kontakt zu kommen. Heute fand dieses Telefonat statt und damit ist natürlich jetzt auch die Tür geöffnet dafür, dass auch wieder direkte Kontakte stattfinden, dass deutsche Regierungs- und Staatsvertreter nach Kiew reisen.
Ein Türöffner, sagst du. Ist dir bekannt, wer die Initiative ergriffen hat, wer da wen angerufen hat?
Also wenn ich das richtig verstehe, wird man aus deutscher Sicht versuchen, das so darzustellen, dass diese Initiative von Deutschland ausging. Aber über das genaue Zustandekommen, wer da nun wirklich wen angerufen hat, welche Kanäle da bemüht worden sind, da hüllt man sich bis jetzt zunächst mal ins Schweigen. Ich kann das zumindest im Augenblick noch nicht genauer beantworten.
Stand 16.01 Uhr.
Man kann das vielleicht erzählen. Nach dem, was wir wissen, fand dieses Gespräch am Mittag, frühen Nachmittag statt und dann gab es auch kurz danach eine sehr kurzfristige Information durch das Bundespräsidialamt, in dem dann gesagt wurde, ja, dieses Telefonat hat stattgefunden. Die beiden haben etwa 45 Minuten miteinander gesprochen und die Irritationen, so wird das dann formuliert, die Irritationen der Vergangenheit sind dabei ausgeräumt worden.
Nun ist 45 Minuten, sind ja kein Smalltalk. Ist dir etwas bekannt, worüber die beiden konkret gesprochen haben?
Auch die 45 Minuten wissen Staatsmänner so zu nutzen, dass man sich natürlich zunächst mal Höflichkeiten austauscht, dass man sich von deutscher Seite von Frank-Walter Steinmeier sicherlich nochmal versichert worden ist, dass Deutschland die Ukraine mit allen Möglichkeiten unterstützt und wir können davon ausgehen, dass sich Zelensky auch bedankt hat für diese deutsche Unterstützung, aber ich würde vermuten, dass man dann möglichst schnell zu dem Punkt gekommen ist, zu sagen, wir wollen jetzt diese Irritationen der Vergangenheit, dieses Zerwürfnis hinter uns lassen und wollen in die Zukunft blicken. Und man dann darüber gesprochen hat, wie man denn nun in diesen direkten Kontakt wieder kommen kann. Und wir wissen inzwischen auch, dass es jetzt schon in den nächsten Tagen, konkret am 8., 9. Mai, nämlich dem Tag, der nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine bedeutenden Feiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges, dass da die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nach Kiew reisen wird. protokollarisch gesehen die zweithöchste Vertreterin des deutschen Staates und das dann sicherlich auch nur eine Wegbereiterin dafür, dass es dann Regierungskontakte geben wird und man aus dieser schrägen Lage herauskommt, dass der deutsche Oppositionsführer da ist, der Kanzler noch nicht und das Thema ja auch in Deutschland zu einem innenpolitischen Streitthema geworden ist.
Das schreit natürlich nach der Nachfrage, Stefan, ob es möglicherweise, ob über Reisetermine auch des Bundespräsidenten gar des Bundeskanzlers gesprochen worden sein könnte bei diesem Telefonat.
Nein, da habe ich keine Informationen dazu, dass das so konkret geworden ist. Und ich glaube, das wird man im Augenblick auch noch nicht sagen. Man versucht jetzt sozusagen, sich persönlich wieder anzunähern, aufeinander zuzubewegen, mit einem so zunächst mal protokollarisch bedeutsamen Besuch wie dem der Bundestagspräsidentin zu diesem historisch-symbolischen Ereignis. Und ich würde nur mal vermuten, dass wir dann als nächstes Besuche von deutschen Regierungsvertretern, vielleicht der Außenministerin erleben, vielleicht auch direkt des Bundeskanzlers, dass der dann nach Polen reisen wird, bevor man dann in der Hoffnung, dass da ein bisschen Gras über diese auch sehr persönlichen Verwerfungen gewachsen ist, dann vielleicht auch der Bundespräsident nach Kiew reisen wird.
Abschließend noch, Stefan, nun würde Olaf Scholz wahrscheinlich eher in die Tischkante beißen, als sich da in die Karten schauen zu lassen. Aber könnte auch der Besuch von Friedrich Merz, dem Oppositionsführer im Bundestag von der CDU, der ja sehr, sehr starke Fernsehbilder produziert hat, als er diese Woche selber nach Kiew gefahren ist, könnte das irgendwie auch ein Grund sein, warum jetzt doch auf Regierungsseite und auf Seiten des Bundespräsidialamts da Bewegung in die Sache gekommen ist?
Ich glaube, Bewegung haben wir auf allen Ebenen gesehen. Bewegung hat es offenkundig auf der ukrainischen Seite gegeben. Und in dieser innenpolitischen Gemengelage ist er vielleicht nicht genauso bedeutend, aber politisch natürlich auch wichtig, nicht nur der Besuch von Friedrich Merz in Kiew gewesen, sondern waren auch diese ungewöhnlich deutlichen Aussagen von Olaf Scholz natürlich bemerkenswert, der zunächst in einem Fernsehinterview und dann gestern nach der Kabinettsklausur in Meseberg ja nochmal gesagt hat, er fährt nicht nach Kiew, solange nicht diese Irritation durch die Ausladung des Bundespräsidenten bereinigt worden ist. Natürlich war das ein sehr deutliches Signal an die ukrainische Seite, wie verstört man hier in Deutschland ist und für wie hinderlich man diese Provokation, dieses Zerwürfnis auch hält. Und da geht es ja nicht nur um die aktuellen Fragen, die man in dieser Kriegslage zu besprechen hat, sondern natürlich hat man da Gründe auf beiden Seiten, auch auf langfristige Verhältnisse in einem europäischen Kontext zu schauen und sich vor Augen zu führen, wie gravierend eine solche Störung gerade in diesem Augenblick ist, wo man ja versucht, auf der westlichen Seite, auf der Seite der europäischen Partner, der transatlantischen Partner, wo immer das geht, die Einigkeit, die Schulterschlüsse zu betonen. Und gerade vor diesem Hintergrund war dieses deutsch-ukrainische Zerwürfnis auf höchster Ebene natürlich ausgesprochen störend, ausgesprochen schädlich. Und von daher haben beide Seiten jetzt natürlich zunächst mal Anlass zu sagen, das ist gut, dass man sich nun versichert hat, das hinter sich lassen zu wollen.
Während wir hier miteinander sprechen, habe ich versucht, parallel gerade noch mal zu gucken, ob es schon Reaktionen des ukrainischen Botschafters gibt auf dieses Telefonat zwischen Steinmeier und Zelensky. Andriy Melnyk hat ja bekanntermaßen den Bundeskanzler als beleidigte Leberwurst bezeichnet vor einigen Tagen. Hat sich jetzt Andriy Melnyk heute schon gerührt?
Also ich habe es jetzt eben Stand 16 Uhr noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so stehen kann. Ich glaube, dass wir uns bemüht haben, ihn für morgen früh für unsere Frühsendung zu einem Interview zu gewinnen. Da können wir ihn dann vielleicht ganz authentisch hören. Natürlich wird er sich äußern, aber das bleibt natürlich Stand jetzt noch ein ungelöstes Kapitel in dieser Krisengeschichte, in dieser diplomatischen Krisengeschichte. Die Gesprächsdrähte der deutschen Regierung zu Melnyk sind weitgehend abgerissen und das ist natürlich eigentlich auch ein völlig unmöglicher, eigentlich ein unerträglicher Zustand. Wir haben auch in dem Podcast Der Tag in dieser Woche ja schon mal Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Ich halte das auch für sehr problematisch, dass es da weder einen direkten Gesprächsdraht des Bundespräsidenten, der von Melnyk ja nun immer wieder öffentlich attackiert wird, zu diesem Botschafter gibt, noch auch aus dem Auswärtigen Amt, also der eigentlichen Anlaufstelle, der Ansprechstelle für deutsche Botschafter. Und auch das gehört mit in dieses Krisenbild, in dieses Bild einer diplomatischen Krise, hinein. Und von daher würde ich sagen, kann man eigentlich erwarten, dass auch das jetzt mal allmählich bereinigt wird. Denn das kann ja nicht so weitergehen, dass man sich in diesem Verhältnis jetzt ausgerechnet mit dem Botschafter dieses Landes in Deutschland nur noch über Twitter und feindselige, verletzte oder verletzende Aussagen miteinander unterhält.
Nein, es wird jetzt auch wieder gesprochen, nicht nur über Twitter, sondern auch im Deutschlandfunk. Du hast es schon eben erwähnt. Tatsächlich ist der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk morgen früh bei uns im Deutschlandfunk im Radioprogramm zu hören. Um 7.15 Uhr dann im Interview. So, genug Werbung gemacht. Stefan, danke dir herzlich für dieses Gespräch. Alles Gute nach Berlin.
Tschüss, Barbara.
Tschüss. Die Bundesregierung drückt also massiv aufs Tempo. Wenn es nach Wirtschaftsminister Habeck geht, sollen die ersten 4 schwimmenden LNG-Plattformen in Deutschland so schnell wie möglich in Betrieb gehen. Dietrich Mohaupt, du bist unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Bremen und gerade frisch zurück aus Wilhelmshaven, wo heute Robert Habeck ja vor Ort war. Ich habe es gerade schon gesagt. Dietrich, sag uns zunächst einmal, wie muss ich mir diese schwimmenden LNG-Terminals vorstellen? Wie sehen die eigentlich aus?
Also im Prinzip ist das Ganze ein großes Schiff, Tankergröße, und ist also wirklich, das hat einen wunderschönen englischen Namen, Floating Storage and Regasification Unit. Also das ist eine schwimmende Einheit, die das Gas, das LNG, das angelieferte LNG zwischenspeichert und ja dann entsprechend weiterverarbeitet, regasifiziert. Und wie gesagt, ein Schiff, Tankergröße, das an einem festen Anleger festgemacht wird. Dafür muss man jetzt ein paar technische Arbeiten verrichten, damit dieses Schiff da verankert werden kann. Und dann legen da andere Tankschiffe an, die ja große LNG-Tanks an Bord haben und die dieses verflüssigte Erdgas, was die an Bord haben, da auf dieses Schiff zwischenspeichern, rüberpumpen. Und dann wird es von da aus weiterverarbeitet, wie gesagt. Das ist so die Baustelle, die da jetzt entsteht.
Da muss ich mir diese Terminals sozusagen wie so ein paar große Ozeanpötte vorstellen, wie wir sie von Kreuzfahrtschiffen kennen, nur eben, dass es keine Kreuzfahrtschiffe sind.
In etwa ja, nicht ganz so groß wie die ganz großen Kreuzfahrtschiffe sind diese Floating Units. Also der Anleger ist etwa 350 Meter lang, da werden jetzt 150 Stahlpfähle in den Boden gerammt, jeweils 50 Meter lang, das dauert eine ganze Weile, bis das fertig ist. Und an denen werden dann diese Schiffe fest verankert, die bleiben dann fest liegen und dann legen daneben direkt Tankschiffe an. Das sind dann ganz normale große Tanker, auch das sind jetzt keine diese Megatanker, die man kennt für den großen Öltransport, sondern die sind etwas kleiner. Aber das ist schon eine ganz große Anlage und davon sollen ja auch mehrere entstehen. Deshalb ist das ein ganz schöner Aufwand, diese Dinger erstmal zu bauen. Deshalb hat Deutschland solche Anlagen auch noch nicht, ist da ein bisschen im Rückstand.
Wie schnell wird das denn gehen, bis diese Terminals tatsächlich dann das Gas annehmen können und weiterleiten können innerhalb von Deutschland?
Naja, also, wenn man da die bisherigen Erfahrungen, die man mit Großprojekten oder mit solchen ähnlichen Projekten in Deutschland so gemacht hat, zugrunde legen würde, würde man sagen, naja, das dauert. Ne? Aber da sind wir ja jetzt in der Situation, wo richtig Druck auf dem Kessel ist, wie man so schön sagt. Das muss alles schnell gehen, weil wir müssen oder wollen möglichst schnell von russischem Erdgas unabhängig werden, unabhängiger. Und deshalb ist viel an Planungsdenken da verändert worden. Man hat versucht, diese ganzen vorbereitenden Planungsarbeiten möglichst zügig durchzuführen. Und das hat dazu geführt, dass seit Beginn des Ukraine-Krieges da die Arbeiten wirklich ganz massiv vorangegangen sind und schon am 1. Mai, jetzt in diesem Monatsanfang, erste Genehmigungen erteilt wurden für diesen Bau dieser Anlage. Und das ist schon mal rekordverdächtig, weil das dauert sonst schon mal ein bisschen länger. Nun ist das natürlich noch nicht alles fertig genehmigt, sondern das sind jetzt so Vorabgenehmigungen, beziehungsweise es wird jetzt vorab gebaut. Und man hofft dann, dass später wirklich die Genehmigungen dann auch alle so sind, wie wir es alle haben wollen. Kennt das so ein bisschen, Elon Musk in Grünheide mit seinem Werk für Tesla. Der hat auch gebaut, bevor er Genehmigungen hatte. So ähnlich macht man das da auch. Ja. Und dann soll das Ganze fertig sein zum Jahreswechsel. Zumindest so, dass Gas angeliefert werden könnte. Und da muss man nur noch ein bisschen Hinterlandinfrastruktur machen. Ein bisschen ist auch übertrieben oder untertrieben. Das sind nämlich 26 Kilometer Pipeline zum nächsten großen Speicher.
Also bis zum Jahresende könnten diese Terminals sozusagen anfangen zu arbeiten. Das wäre in der Tat ganz schön schnell. Du hast eben schon die Genehmigungsverfahren angesprochen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil es da ja auch ein bisschen Kritik gibt, die laut wird. Oder nicht nur ein bisschen, ziemlich viel. Ja. Zunächst aber nochmal die Frage, wenn wir uns so das vorstellen wie so ein Tortendiagramm. Welchen Anteil hat denn dieses Flüssiggas, was wir da künftig dann aus Katar oder auch aus den USA erhalten. Welchen Anteil hat das künftig an der deutschen Energieversorgung?
Da muss man ein bisschen schrittweise vorgehen. Und wir reden jetzt erstmal über Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Das sind die beiden Projekte in Deutschland, die am weitesten fortgeschritten sind. Brunsbüttel in Schleswig-Holstein an der Elbe, Wilhelmshaven am Jadebusen. Und da sollen verschiedene Anlagen entstehen. In Wilhelmshaven mindestens eine Anlage, möglicherweise auch noch mehr im Verlauf der Jahre. Dann kommt noch Stade dazu, auch an der Elbe auf niedersächsischer Seite. Da soll auch noch eine Anlage entstehen. Insgesamt sollen das vier werden. Vier solcher Anlagen, die dann ja so rund 5 Milliarden Kubikmeter Gas, LNG pro Jahr, da anlanden sollen. Wenn man mal jetzt von zwei Anlagen in Wilhelmshaven ausgeht, dann wären das so um die 10 Milliarden pro Jahr. Das sind dann etwa 10% des gesamten deutschen Gasverbrauchs, des jetzigen deutschen Gasverbrauchs, die damit angelandet würden. Also damit könnte man schon recht viel erreichen, was die weitere Unabhängigkeit von russischem Erdgas angeht. Das ist natürlich immer abhängig davon, auch wie dieses LNG dann auf dem Weltmarkt verfügbar ist, zu welchen Preisen und so weiter. Das ist ja alles ein bisschen unwegbar auch, weil darauf haben wir ja nicht eben mal so Zugriff. Ist ja eben schon angesprochen worden, kommt dann in erster Linie aus den USA, teilweise aus Golfstaaten, und da muss das auch zur Verfügung stehen. Aber das ist so die Größenordnung in etwa, die man da vor Augen hat, um dann wirklich eine gewisse Unabhängigkeit, eine weitere Unabhängigkeit von russischem Erdgas zu erreichen.
Da sind eine Reihe von Punkten jetzt noch drin, die du gerade angesprochen hast, die ich noch mal ein bisschen vertiefen möchte. Zum Beispiel, dass wir Fracking-Erdgas aus den USA erhalten über Katar, und die Rolle, die es künftig bei der deutschen Energieversorgung übernehmen könnte, haben wir ja auch schon viel diskutiert, auch im Podcast hier. Aber zunächst mal die Frage, Fracking-Gas, passt das zur deutschen Klimapolitik, dieses mit scharfen Chemikalien aus dem Erdboden, tief aus dem Boden herausgeholte Gas in den USA dann in Deutschland hier zu verwenden?
Ja, es ist genau natürlich die entscheidende Kritik, die gerade von den Umweltverbänden jetzt massiv laut wird. Die hat es schon immer gegeben, diese Kritik. Vor nicht allzu langer Zeit hat es ja in Deutschland eine ganz intensive Diskussion darüber gegeben, wie man hier mit Fracking umgeht. Ist erstmal zu einem Fracking-Verbot ja gekommen, das jetzt auch schon wieder in Frage gestellt wird. Jetzt kauft man in großem Umfang, oder will man kaufen in großem Umfang, Gas aus den USA in erster Linie dann auch ein, das eben ja überwiegend durch solche Methoden gewonnen wird. Das ist vielen ein ganz massiver Dorn im Auge. Da wird wirklich gesagt, also da holen wir uns, vertreiben wir den Teufel mit dem Beelzebub, ne? Und das funktioniert so nicht. Und da steckt natürlich auch noch dahinter, dass viele sowieso sagen, also liebe Leute, mit einer Wiederbelebung der Verarbeitung von fossilen Energien ist uns ja in Sachen Klimaneutralität überhaupt nicht gedient. Mal unabhängig davon, ob das Notfracking-Gas ist oder nicht. Warum setzen wir nicht stärker auf die Energiewende, auf die erneuerbaren Energien? Das kommt ganz massiv da zur Sprache. Wie gesagt, Robert Habeck als grüner Bundeswirtschaftsminister war heute in Wilhelmshaven. Der muss sich zum Beispiel in Wilhelmshaven mit einer grünen Ratsfraktion zumindest mal mental auseinandersetzen, die da sagt, also uns wäre lieber das Geld, was da jetzt rein investiert wird, geht es um etwa erstmal 40 Millionen Euro, die da in die Hand genommen werden für den Bau dieser Anlagen da. Dieses Geld sehen wir lieber investiert in erneuerbare Energien, Photovoltaik, Wind und. Ne?
Dietrich,
das ist echt umstritten.
Du warst ja heute vor Ort. Du hast den Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck ja in Wilhelmshaven beobachtet. Hat er denn zu dieser Kritik Stellung genommen?
Ja, also er umschifft das, indem er wirklich, umschiffen ist falsch gesagt, also er nimmt es auf und sagt, ja, sind wir uns im Klaren drüber und wollen wir eigentlich auch nicht, wir machen hier eine Brückentechnologie, so nennt er das. Und so wird das auch von den Industriepartnern, die da vor Ort mit involviert sind, so wird das da auch kommuniziert. Das ist eine Technologie, die man nicht auf Dauer da so betreiben will und kann, wenn man in Richtung Klimawandel, Klimaneutralität denkt. Das ist denen auch klar. Und deshalb soll diese ganze Technologie wasserstoff-ready produziert werden da vor Ort. Das heißt, das soll alles schon mitgedacht werden für die spätere Anlandung von grünem Wasserstoff und die spätere auch Weiterverarbeitung solcher Energieträger dann. So, dass man so ein bisschen da mit einem blauen Auge vielleicht davor kommt in dieser Diskussion, wie nachhaltig denn das Ganze ist. Es ist ein Übergang. Wir müssen jetzt kurzfristig reagieren. Wir haben diese Wasserstofftechnologie noch nicht in dem Maße, wie wir sie bräuchten, um den Klimawandel weiter besser aufhalten zu können. Deshalb müssen wir jetzt erst einmal auf diese Technologie setzen. Eine Sache dabei ganz kurz. LNG als Erdgas in dieser Form ist insofern auch klimaschützend, als dass es 20% weniger CO2 ausstößt bei der Verbrennung in modernen Motoren, Schiffsmotoren zum Beispiel oder auch Lkw-Motoren. Also das bringt schon mal auch ein bisschen in diese Richtung. Ne? Aber wie gesagt, es ist eine Kritik, die immer wieder da reinspielt, dass das gar nicht so toll nachhaltig sei und vor allen Dingen eben auch diese Fracking-Diskussion, das spukt darum. Ich kann mich entsinnen, als Robert Habeck noch Umweltminister in Schleswig-Holstein war, da hat er mal fürchterlich geschimpft auf diese Fracking-Technologie und ja, hat das als Teufel an die Wand gemalt und
so
jetzt muss er quasi das mitnehmen.
So ändern sich die Zeiten. Dietrich, unsere Zeit ist fast schon wieder um. Lass uns noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich die deutsche Umwelthilfe, die ebenfalls massiv Kritik übt an diesen LNG-Terminals, die jetzt in Deutschland gebaut werden sollen oder umgerüstet werden sollen. Worum geht es der deutschen Umwelthilfe da?
Die gehen wirklich in erster Linie auf Natur- und Tierschutz ein. Der Bereich des Jadebusens, um den es da geht, also diese Bucht von der Nordsee Richtung Wilhelmshaven rein, ja, das ist so eine Engstelle, an der diese Anlagen da geplant wird. Danach weitet sich diese Bucht wieder so ein bisschen auf. Und in dieser Engstelle, in diesem Bereich gibt es Unterwasserriffstrukturen, die muss man sich jetzt nicht so als Korallenriff vorstellen, das sind so Sandriffs. Das sind aber bestimmte Strukturen, die Lebensraum für verschiedene kleine schwammartige Arten sind, die nur da vorkommen. Und da befürchtet man, dass da einiges unwiederbringlich zerstört wird. Das ist schon seit Jahren in der Diskussion da, dass man das da eigentlich nicht machen könne und dass das also ganz massiver Eingriff in solche bestehenden Systeme darstellt, der nicht wieder revidierbar wäre. Man könnte das nicht wieder rückgängig machen. Wenn das einmal verloren ist, ist das weg. Das ist der Hauptansatzpunkt für die Deutsche Umwelthilfe und andere Umweltschutzorganisationen, die auch in dieser Richtung stark Kritik da äußern.
Ich möchte dich gerne noch abschließend, Dietrich, nach deiner Meinung fragen, weil du schon lange für den Deutschlandfunk als Korrespondent in Norddeutschland arbeitest und gut vertraut bist mit diesen Themen Energie, aber auch Klimaschutz, Küstenschutz, Natur- und Umweltrecht. Müssen wir da im Moment jetzt pragmatisch sein? Sollte der Pragmatismus da überwiegen? Oder würdest du eher argumentieren, dass solche LNG-Terminals eben nicht so massiv zu Lasten von Umwelt- und Naturschutz gehen dürfen?
Ja, also es bin ich ein bisschen unentschieden, gebe ich offen zu, aber ich tendiere dazu zu sagen, also wenn wir diese sehr übergeordnete Argumentation uns zu eigen machen und die steht, glaube ich, wirklich so hoch im Kurs eben, dass wir da nicht dran vorbeikommen, diese Unabhängigkeit von russischem Erdgas, um einen Kriegstreiber Putin nicht weiter zu finanzieren, um da aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Wenn man das wirklich so einsortiert, wie es eben getan wird in den meisten Bereichen der Politik, dann kommt man da nicht drum herum, dass man sagt, wir müssen diese Technologie derzeit als Übergang nutzen. Und dann ist es wie bei vielen Dingen, wo wir sagen, das müssen wir jetzt erst einmal tun. Im Zweifel richten wir dann auch möglicherweise Schäden an, die wir dann nicht wieder revidieren können, die nicht wieder zurückzubauen sind, die nicht wieder gut zu machen sind. Die sind wahrscheinlich nicht so gravierend wie die Problematik, die wir uns ins Boot holen würden, wenn wir weiter einen Kriegstreiber zu finanzieren. Das sind Dinge, die müssen wir da abwägen. Ich tendiere dazu zu sagen, das ist die Kröte, die wir schlucken müssen. Da kommen wir nicht drum rum.
Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt aus dem Landesstudio in Bremen. Danke dir für deine Einschätzung und deine Infos.
Gerne.
In Großbritannien finden heute Regionalwahlen statt am 5. Mai. Da geht es natürlich sehr stark um die konkrete Politik vor Ort, aber eben nicht nur. Dazu hören wir gleich mehr. Besonders lohnt der Blick nach Nordirland. Dort tritt nämlich die Sinn Féin-Partei an, früher einmal der politische Arm der IRA und nach wie vor die Partei, die sich für eine Vereinigung Nordirlands mit der Republik Irland einsetzt. Zweiter Hauptbewerber ist die London-treue DUP. Christine Heuer in London. Blicken wir zuerst mal auf die Regionalwahlen in England. Um welche Themen geht es da hauptsächlich?
Also die Engländer haben ganz ähnliche Sorgen wie die Deutschen. Der Ukraine-Krieg zum Beispiel, die Folgen von Corona mit allen Konsequenzen, mit steigenden Preisen, Inflation, Unsicherheit. Und dann natürlich auch Themen wie das Gesundheitssystem. Es sind ja Regional- und Kommunalwahlen. Und natürlich treibt die Briten auch um einfach das Risiko dieses Ukraine-Kriegs. Aber über all dem liegt bei diesen Wahlen dann immer wieder Partygate, die jüngsten Skandale, also bei den Tories, der Vertrauensverlust in Boris Johnson. Und deshalb gelten die Wahlen heute zuallererst als Stimmungstest für oder gegen die Regierung.
Dann gewähre uns doch noch einen Blick in den Umfragen, die es jetzt vor diesen Wahlen gab. Wer lag denn da vorne? Die Tories, also die Partei von Boris Johnson oder Labour?
Da liegt Labour seit langem deutlich vorn und ziemlich stabil. Zuletzt lag die Oppositionspartei bei 40%, die Tories lagen bei 34%.
Das heißt also, dass sich Partygate sehr deutlich auch niederschlägt, negativ für die Tories.
Ja, es geht tatsächlich um die Frage, wie die Bürger diese ganze Geschichte langfristig aufnehmen, ob die Briten ihrem Premierminister noch trauen. Viele von ihnen tun das nicht mehr, tun das jedenfalls im Moment nicht. Nicht mal ein Drittel findet in Umfragen, dass die Regierung einen guten Job macht. Fast 80% glauben, dass Boris Johnson in der Partygate-Affäre gelogen hat. Das Parlament hat einen Untersuchungsausschuss beschlossen, der herausfinden soll, ob Johnson auch das Unterhaus bewusst in die Irre geführt hat über seine Teilnahme an den verbotenen Lockdown-Partys. Und wenn das so war, wenn der Untersuchungsausschuss zu diesem Ergebnis kommt, dann ist das eigentlich in Großbritannien nach den Usancen hier ein ganz klarer Rücktrittsgrund. Boris Johnson hat angekündigt, er werde nicht zurücktreten, aber seine eigene Fraktion könnte ihm dann aber in so einer dramatischen Situation vielleicht das Vertrauen entziehen. Und deshalb geht es bei diesen Wahlen heute, wenn es ganz arg für ihn kommt, auch um das politische Überleben des Premierministers.
Nun kann ich mich an viele Berichte aus den letzten Wochen und Monaten erinnern, in denen es hieß, das Amt von Boris Johnson oder er in diesem Amt, das hängt sozusagen am seidenen Faden angesichts der vielen Skandale und dann eben auch noch Partygate während der Corona-Pandemie. Was hast du für eine Erklärung, Christine? Wieso schafft Boris Johnson es bislang immer wieder, sich frei zu schwimmen?
Also ganz akut mit Partygate war es so, ich habe das auch oft gesagt, sein Schicksal hängt am seidenen Faden und es sah auch wirklich richtig schlecht für ihn aus. Aber dann hat Russland die Ukraine angegriffen und als Premierminister in Kriegszeiten macht Boris Johnson nach Ansicht vieler wirklich eine sehr gute Figur. Das Thema hat Partygate dann komplett überlagert in den Schlagzeilen. Und das hat ihm hier, wie die Briten sagen, den Schinken gerettet. It saved his bacon. Aber grundsätzlich ist es so, dass er ja sich immer wieder freischwimmt. Und das liegt an seinem Charisma, das liegt an seiner Chuzpe. Er ist witzig, er ist irgendwie unverfroren, er wirkt wie ein Kraftpaket. Und bisher ist das alles bei den Briten sehr gut angekommen. Aber Partygate könnte eben die Wasserscheide sein, der Punkt, an dem die Menschen sagen, genug ist genug. Das Thema ist wieder zurück in den Schlagzeilen, ein wenig überraschend, ehrlich gesagt, weil die Fraktion gar nicht so deutlich hinter Boris Johnson steht, wie wir zwischenzeitlich, als die Diskussion sich ausschließlich um die Ukraine drehte, alle glauben konnten. Und wir werden nun sehen, wie viele Bürger wie stark verstimmt sind. Es kann auch sein, dass Boris Johnson, so der Houdini der britischen Politik, sich wieder einmal befreit. Dann nämlich, wenn die Briten sagen, was auch möglich ist, wir wollen in schwierigen Zeiten lieber einen starken Regierungschef. Und Partygate ist daneben doch nicht so wichtig. Es kommt einfach darauf an, wie viele heute bei den Wahlen ihm einen Denkzettel verpassen und wie viele sagen, lieber mit diesem Premierminister als jetzt politische Unruhe im Land zu haben.
Lässt sich denn sagen, wer hinter Boris Johnson steht? Beispielsweise jetzt, so wie du es beschrieben hast, in seinem außenpolitischen Kurs. Geht das quer durch alle Klassen und politischen Lager? Oder ist das ein bestimmter Teil der Bevölkerung, der da sagt, das macht er gut?
Nein, das ist ziemlich einhellig hier die Meinung, dass Boris Johnson in der Ukraine-Krise, wie ich schon sagte, wirklich eine gute Figur macht. Die Briten waren ja sehr früh dran, den Ukrainern ganz am Anfang eben auch Defensivwaffen schon vor Monaten zu liefern. Es gab diese beeindruckenden Bilder von Boris Johnson zusammen mit Zelensky, wie sie durch Kiew laufen. Also als in Anführungszeichen Kriegspremierminister, wird er überhaupt nicht kritisiert. Wenn, dann dreht sich die Kritik eher darum, wie die Briten mit der Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen umgehen und diesen Dingen.
Das ist jetzt zwar nicht unser originäres Thema. Ich frage dich trotzdem mal, Christine, weil man das so spiegelbildlich zur deutschen Debatte hier betrachten kann. Der deutsche Bundeskanzler, der noch nicht in Kiew war, die Deutschen, die sich mit Waffenlieferungen so schwer tun, wird das in Großbritannien eigentlich auch thematisiert?
Ja, das wird thematisiert. Die Deutschen, auch die Franzosen, werden hier regelmäßig in den Tabloids, in den konservativen Zeitungen mit hohen Auflagen als sehr schwach dargestellt. Daran gibt es Kritik. Die Regierung selber hält sich da sehr zurück mit öffentlicher Kritik. Ich war zuletzt, dass Olaf Scholz hier in London zu Besuch war und er zusammen mit Boris Johnson eine Pressekonferenz gegeben hat. Da war ich beinahe überrascht, wie freundlich der britische Premierminister mit dem deutschen Bundeskanzler umgegangen ist. Also man ist da sehr vorsichtig, öffentlich Kritik zu äußern. Also Boris Johnson und auch andere aus der Regierung sagen auch immer mal wieder, dass sie Verständnis haben für die schwierige Energiesituation in Deutschland. Aber die Kritik, die übernehmen dann eben die Tory-freundlichen Zeitungen. Und da ist das schon ein ziemliches Thema, ja.
Spannend. Dann schlage ich den Bogen wieder zurück zu dem Thema, zu dem wir uns heute verabredet haben, nämlich die Regional- und Kommunalwahlen. Und wir wollen auch noch nach Nordirland blicken, Christine, weil es da eine ganz besondere Situation nochmal gibt. Das Regionalparlament in Belfast wird neu gewählt und Sinn Féin könnte erstmals stärkste Kraft bei diesen Wahlen werden. Mit welchen Folgen?
Ja, das wäre eine historische Wende und es sieht so aus, als würden wir die nun tatsächlich erleben. Sinn Féin liegt in den Umfragen stabil vor der DUP, der wichtigsten Partei der pro-britischen Unionisten. Das sind eben diese beiden wichtigsten Parteien der konträren politischen Lager. Und wenn es so kommt, wenn Sinn Féin gewinnt, dann wird die Partei erstmals den Regierungschef, die Regierungschefin in Nordirland stellen und die DUP müsste sich mit dem Stellvertreterposten zufrieden geben in der Einheitsregierung, die ist hier vorgeschrieben. Die beiden stärksten Parteien der politischen Lager müssen hier zusammen regieren. Das ist Teil des Karfreitagsabkommens. Und es sieht so aus, als wollten die Unionisten das Sinn Féin verwehren, wenn Sinn Féin gewinnt. Die DUP hat angekündigt, dass sie nur dann in dieser Einheitsregierung mitmachen will, wenn das Nordirland-Protokoll abgeschafft wird. Damit müsste sich dann London herumschlagen und auch die EU. Das würde Zeit und das würde Nerven kosten. Und die Regierungsbildung in Belfast würde es massiv verzögern, wenn Sinn Féin gewinnt, könnte es also sein, dass die Hängepartie in Nordirland noch sehr lange weitergeht und dass wir noch sehr lange keine neue Regierung haben werden.
Da vielleicht auch noch einmal nachgefragt, weil die Details dieses Nordirland-Protokolls vielleicht nicht mehr jede und jeder so auf dem Schirm hat. Was steckt noch mal drin in diesem Protokoll und wieso schwelt dieser Streit eben so weiter?
Ja, weil das Protokoll Nordirland faktisch vom Rest des Königreichs trennt, weil es eine Handelsgrenze zwischen der irischen und der britischen Insel schafft und weil das eben in einem ehemaligen Bürgerkriegsland alles nicht nur sehr unpraktisch ist, sondern immer politisch ausgesprochen heikel. Das gilt dann für jedes Detail der Brexit-Umsetzung, für jedes technische Detail, jede Umsetzung, aber auch für die große Frage hinter all dem, wohin gehört Nordirland eigentlich? Gehört es zur Republik Irland und damit zur Europäischen Union, wie Sinn Féin sagt, oder gehört Nordirland zu Großbritannien, wie die DUP und die Unionisten insgesamt es sehen? Und ganz am Ende steht dann die Frage, ob sich die Nordiren irgendwann mit den Iren im Süden ihrer Insel zusammentun. Das ist keine akute Frage, aber sie ist auch nicht völlig abwegig. Und es ist einfach die Kernfrage in diesem jahrhundertlangen Streit zwischen den Pro-Iren und den Pro-Briten in Nordirland. Und deshalb ist das Protokoll und ist der Brexit insgesamt einfach so ein wichtiger Kulminationspunkt in der politischen Auseinandersetzung, auch eben zwischen diesen beiden Lagern, dem Pro-Irischen und dem Pro-Britischen in Nordirland.
Christine, vielleicht abschließend noch eine persönliche Frage an dich oder wie du das beobachtest. Können die Britinnen und Briten, gerade auch in Nordirland, die Nordirinnen und Nordiren, das Wort Brexit überhaupt noch hören?
Ich habe den Eindruck, dass das den Bürgern insgesamt, ja, vielleicht nicht so auf die Nerven geht, aber die sind inzwischen einfach auch in Nordirland mit anderen Themen beschäftigt. Natürlich ist das wichtig, wenn es Schwierigkeiten gibt beim Handel zwischen Großbritannien und Nordirland. Das spielt eine Rolle für die Verbraucher, das spielt auch eine Rolle für die nordirische Wirtschaft. Aber der Brexit liegt nun wirklich lange genug zurück. Man muss daran erinnern, die Nordiren haben dagegen gestimmt mehrheitlich. Die wollten das da nicht. Aber es ist ein bisschen wie auch hier in England. Die Meinung dazu hat sich, glaube ich, bei den allermeisten nicht geändert. Aber die Sache ist entschieden und man lebt nun damit. Und man versucht auch, diese Auseinandersetzungen, die es ja auch in den Familien, in Freundschaften gab, man versucht das alles jetzt nicht weiter hochzukochen, sondern einfach mit den Tatsachen zu leben, nach vorn zu schauen und weiterzumachen.
Christine Heuer, unsere Korrespondentin für den Deutschlandfunk in London. Du beobachtest Großbritannien und Irland und wirst uns berichten heute und morgen noch weiterhin über die Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien und speziell in Nordirland. Danke dir für deine Beobachtungen und Einschätzungen.
Sehr gerne, Barbara.
Das war der Tag aus unserer Sicht im Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.